Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen zur Buchvorstellung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Es soll jetzt um dieses Buch gehen, Innere Sicherheit in Sachsen, Beiträge zu einer kontroversen Debatte. Und ich freue mich, dass wir zwei der drei Herausgeber zum Gespräch gewinnen konnten heute. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Pickel und Herrn Dr. Jendell, die zu uns gekommen sind, um das Gespräch mit mir zu führen. Herzlich willkommen.
Ja, danke sehr für die Einladung.
Ja, meine lieben Damen und Herren, mein Name ist Werner Rellecke. Ich bin für die Publikationsarbeit in der Landeszentrale verantwortlich. Und Sie haben die Möglichkeit, vorne an dem Büchertisch sich auch ein Exemplar kostenfrei mitzunehmen. Dort ist auch unser Publikationsangebot ausgelegt, was Ihnen zur Bestellung gerne ans Herz gelegt ist, unsererseits. Innere Sicherheit in Sachsen, Beiträge zu einer kontroversen Debatte. Dieses Buch haben wir gemeinsam auf den Weg gebracht mit der Edition Leipzig, einem Verlag in der Gruppe Seemann-Henschel. Es wird also auch im Buchhandel ganz normal vertrieben. Man kann es also im Buchhandel auch erwerben. Genauso wie bei uns parallel die Sonderausgabe der Landeszentrale. Nochmal das vielleicht als kleine Werbung auch für die Edition Leipzig im Verlag Seemann-Henschel. Ja, ich möchte dann unsere beiden Herausgeber nochmal etwas genauer vorstellen, mit denen ich und wir gleich ins Gespräch kommen können. Zum einen ist es Dr. Alexander Jendell. Er hat Soziologie, Politik und Erziehungswissenschaften studiert in Düsseldorf und Münster, war wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ist zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie hier an der Universität Leipzig. Er ist Mitglied des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung und seine Arbeitsschwerpunkte sind Extremismusforschung, Islamfeindlichkeit, Religiosität und Sozialstruktur. Er hat mehrere Beiträge in unserem heutigen Band Innere Sicherheit in Sachsen formuliert und zu seinen Veröffentlichungen zählt unter anderem 2016 der Band bei Springer VS erschienen, soziale Ungleichheiten in der beruflichen Weiterbildung. Ja, als zweites Professor Dr. Gerd Pickel. Er wurde 1963 in Oberfranken geboren. Seit 2009 ist er Professor für Religions- und Kirchensoziologie hier in Leipzig an der Theologischen Fakultät. Seine Arbeitsschwerpunkte sind politische Kulturforschung, Demokratieforschung und Einstellungen zur religiösen Pluralisierung. Unter anderem ist er auch bekannt durch eine aktuelle Artikelserie in der Sächsischen Zeitung. Dort kommentiert er eine Meinungsumfrage mit dem Titel Tu was Sachsen. Er ist unter anderem Mitbegründer des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung und auch des Netzwerkes für Integrations-, Fremdenfeindlichkeits- und Rechtsextremismusforschung in Sachsen. Bei der Landeszentrale ist unter anderem von ihm erschienen, gemeinsam mit Oliver Decker herausgegeben, der Band Extremismus in Sachsen, eine kritische Bestandsauflage auf eine kritische Bestandsaufnahme, auch erst im vorletzten Jahr 2016 druckfrisch erschienen. Ja, und damit steigen wir mal ein in das Buch Innere Sicherheit in Sachsen. Innere Sicherheit, ein weites Feld, ein großes Thema. Was sind die Schwerpunkte des Buches und welche Autoren konnten Sie zur Mitwirkung gewinnen?
Also wir haben dieses Thema innere Sicherheit ist, glaube ich, das Thema schlechthin in den letzten zwei, drei Jahren, das gesellschaftspolitisch und auch das, was Wahlen maßgeblich auch mitentschieden hat. Und unsere Idee war, dass es eigentlich kaum wirklich sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen gibt zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema. Und wir haben dieses Buch möglichst breit angegangen. Das ist, hat einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch, aber ist nicht so geschrieben, dass es im akademischen Elfenbeinturm bleiben soll, sondern es ist halt für interessierte Bürgerinnen und Bürger geschrieben, die sich politisch weiterbilden wollen oder die interessiert sind an diesem Thema. Wir haben das möglichst breit angelegt und haben gesagt, wir wollen uns erstmal überhaupt beschäftigen mit, was sind das überhaupt, was ist überhaupt innere Sicherheit, was meint das? Wie entsteht überhaupt Kriminalität? Wie ist das Sicherheitsempfinden von Bürgerinnen und Bürgern, vor allem in Sachsen? Und ein größerer Schwerpunkt ist auch politisch motivierte Kriminalität von links und von rechts. Dann haben wir uns noch beschäftigt mit Prävention und es sind noch einige weitere Beiträge drin, die man ja dann auch nachlesen kann. Und es war uns auch noch wichtig, dass das nicht irgendwie politisch gefärbt ist, sondern wir haben auch speziell Autoren gesucht von, sagen wir mal, unterschiedlicher politischer Couleur. Es sind Autoren dabei, die vielleicht eher etwas links sind, und es sind einige Autoren dabei, die eher etwas konservativ sind. Und wir haben uns möglichst Mühe gegeben, auch viele Perspektiven mit einfließen lassen, zum Beispiel auch die Perspektive von Opfern von Kriminalität oder auch die Perspektive der Polizei.
Genau, also im Prinzip ist es uns wichtig gewesen, dass wir verschiedene Perspektiven aufnehmen, die eben die wissenschaftliche mit der Gegenwartsbetrachtung zusammenbringt. Das hat zwei, drei Gründe. Ein Punkt ist natürlich, so eine Art Übersicht darzustellen. Wie ist es denn mit der Entwicklung von Kriminalität, vor allem auch, die wir zum Bereich innere Sicherheit zählen? Das hat sich ja gerade auch als Diskussionspunkt überhaupt etwas erweitert, was innere Sicherheit darstellt. Früher hat man da immer nur über Terroranschläge gesprochen, über die sprechen wir auch heute noch. Aber wir sprechen eben jetzt mittlerweile auch über allgemeine Tendenzen der Kriminalität, die bis hinein in Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität geht. Und das kann man dem Buch ganz gut entnehmen. Einerseits sozusagen mit den nüchternen Zahlen, die wir als wichtig empfinden als Wissenschaftler. Andererseits aber eben auch durch verschiedene Berichte. Es wurde gerade angesprochen, Opfer, aber es wurde zum Beispiel auch mit der Polizei gesprochen und es wurden sozusagen Eindrücke gesammelt. Das hat Frau Dörner, die noch zu erwähnen ist, eben getan, die heute leider nicht da sein kann, weil sie justament seit 2 Tagen Mutter ist. Das hat ihr den Weg etwas verwehrt hier und deswegen möchte ich sie auch noch ganz kurz erwähnen. Vielleicht noch, wenn man so nach Schwerpunkten eines Buches fragt, ich glaube, 2 Sachen sind besonders herauszuheben. Eine Debatte, die sich durch alle Beiträge etwas zieht, das Verhältnis zwischen Sicherheit, innerer Sicherheit und Freiheit. Also zu fragen, ob das eine, wenn man ganz stark auf innere Sicherheit achtet, eben Freiheit beschränkt oder nicht. Dies ist natürlich eine Kerndebatte, die wir führen und die eigentlich bei allen Autoren sich durchgezogen hat. Und das zweite vielleicht auch eine interessante Beobachtung, die mit Medien zu tun hat, nämlich nicht nur zu schauen, wie viel Kriminalität gibt es, sondern wie wird sie auch wahrgenommen. Wir haben 2 oder 3 Beiträge von einem Kollegen hier, Kurt Müller zum Beispiel, aber auch in anderen Beiträgen spielt das eine Rolle, eben zu fragen, ja, wie denkst du denn, ist das Umfeld? Und gerade in einem Bereich wissen wir ja sehr deutlich, dass Unterschiede bestehen, gerade mit dem Blick sozusagen auf Zuwanderung. Wenn man nachfragt, sagen einem sehr, sehr viele Leute, mein Gott, wir haben hier 5, 6, 7, 8% Muslime in Sachsen und wir wissen natürlich, wir haben 0,7% derzeit. Und diese Beobachtung kann man eben auch beim Sicherheitsempfinden noch nach betrachten, kann man noch genau sehen, dass dies eben dann auch eine Folge hat. Wenn Sie die Wahrnehmung haben, um Sie herum ist alles ganz, ganz gefährlich, dann werden Sie natürlich auch deutlich mehr an Einschränkungen von Freiheit hinnehmen und fordern. Das ist also ein Debattenrahmen, um den es auch geht.
Ja, vielen Dank schon mal für diesen Überblick. Sie haben schon eine ganze Menge an Einzelthemen, die das Buch aufgreift, angedeutet, angerissen. Ganz wichtig auch aus unserer Sicht der politischen Bildung eben die Vielfalt der Autoren und der Meinungen, die sich im Band widerspiegeln, sodass sich der Leser wirklich auch sein eigenes Bild und seine eigene Meinung bilden kann. Was Sie angedeutet haben, ist das Thema Kriminalität. Und Herr Jendell, Sie haben einen Beitrag mitgeschrieben zum Thema, wie entsteht eigentlich Kriminalität? Können Sie uns diese Frage in aller Kürze beantworten, ohne alle Seiten vorzutragen?
Ja, das ist natürlich etwas schwierig. Es gibt erstmal sehr viele Disziplinen, die sich überhaupt mit Kriminalität beschäftigen. Juristen machen das, Soziologen machen das, Psychologen machen das, Mediziner, Biologen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Kriminalitätsbereiche, die natürlich auch alle unterschiedliche Ursachen haben können. Man kann aber eine Sache sagen, diese großen Theorien, also die versuchen, sozusagen gesellschaftliche Kontextfaktoren in Zusammenhang mit Kriminalität zu bringen, also beispielsweise soziale Ungleichheit oder in der Soziologie spricht man auch von Anomie, das hat eigentlich alles nicht gefruchtet bisher, das ist empirisch nicht belegbar. Sehr gut empirisch belegbar ist der unmittelbare Kontext von Personen, die kriminell sind. Das bedeutet, die familiäre Situation, wenn man das auf einen Nenner bringen kann, kann man eigentlich sagen, dass Menschen, die kriminell geworden sind, häufig Missbrauchserfahrungen in ihren Familien ausgesetzt waren. Das ist physischer Missbrauch und emotionaler bis hin zu sexuellem Missbrauch. Das ist etwas, was wir immer wieder finden, auch bei politisch motivierter Gewalt. Wir haben gerade ein neues Projekt und da kann ich sehr gut aus den Daten sehen, dass Gewalt von Rechten sehr deutlich einhergeht mit physischem Missbrauch auch in Familien durch den Vater oder durch die Mutter. Das ist eine der Hauptursachen. Dann ist natürlich, muss es natürlich auch ein kriminelles Milieu geben, in dem kriminelle Fertigkeiten gelernt werden. Das kommt noch hinzu. Und das andere ist die Bildungssozialisation. Es ist ein sehr starker Zusammenhang mit Bildung und Kriminalität festzustellen. Also dort, wo Bildung abgebrochen wird, Bildungsabschlüsse nicht gemacht werden und auch nicht nachgeholt werden, dort besteht bei solchen Personen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden, als bei denjenigen, die Bildungserfolge vorzuweisen haben. Das sind so einige der Hauptfaktoren.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das waren ja schon ziemlich konkrete Angaben, auch mit denen man gut was anfangen kann. Trotz alledem nochmal vertiefend die Frage, ich glaube statistisch auch erwiesen ist es, dass der Anteil unter den Kriminellen, also unter den Straftätern von Jugendlichen höher ist als in anderen Altersgruppen. Und dann wird in der Öffentlichkeit ja auch oft darüber diskutiert, dass Ausländer, Migranten, Einwanderer oftmals stärker kriminell beteiligt sind im Anteil zur Bevölkerung, als es ihrem eigentlichen Anteil entspricht. Ist dem so, diese beiden Befunde, Gruppe Jugendliche und Gruppe Ausländer, Migranten, kann man das so behaupten?
Ja, also im Bereich der Jugendkriminalität kann man sagen, oder im Bereich der Kriminalität kann man sagen, dass etwa ein Viertel der Straftaten von Jugendlichen ausgeübt wird, also im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Aber man kann auch gleichzeitig sagen, dass Jugendkriminalität in Deutschland weniger schwerwiegend ist, als es noch vor Jahren der Fall gewesen ist. Es gibt eine Studie von Christian Pfeiffer, die Anfang des Jahres rausgekommen ist und die belegt, dass Jugendkriminalität deutlich weniger geworden ist in den letzten 15 Jahren. Das liegt vor allem daran, dass ein Erziehungsideal oder eine Gewalt in Familien weniger geworden ist. Ist ja halt auch strafbar und das ist sozusagen eigentlich eine positive Entwicklung. Also es gibt das subjektive Empfinden, es wird immer schlimmer, aber es sieht in Wirklichkeit so aus, dass Jugendkriminalität im Abschwung ist. Was die Ausländerkriminalität betrifft, ist es halt kompliziert, es ist sehr, sehr schwierig, da Aussagen zu machen. Es gibt Studien, die kommen zu dem Ergebnis, ja, in bestimmten Bereichen, da gibt es Täter aus bestimmten Ländern, die sind dort häufiger vertreten als andere und dann gibt es wieder Studien, die sagen, nee, das kann man aber auch nicht so sagen. Also es ist sehr kompliziert und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt ein wichtiger Indikator, denn ich habe ja schon gesagt, welche Indikatoren da eine Rolle spielen bei der Heranbildung von Kriminalität. Und die Nationalität selbst taugt als Erklärungsindikator eigentlich gar nicht so sehr. Hinzu kommt noch, bei Ausländern ist das Problem, dass sie häufiger in ausländerrechtliche Verstöße dort zu verzeichnen sind. Und das Problem ist halt auch noch, wir haben ja vor allem das Hellfeld, also die Kriminalstatistik beruht ja auf dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung, und Ausländer werden häufiger als Nicht-Ausländer angezeigt. Von daher ist es sehr kompliziert, da so eine Aussage zu machen, die sagt, ja, das ist so oder nein, das ist nicht so. Ich würde sagen, diese Diskussion ist vielleicht auch gar nicht so interessant aus den Gründen, die ich eben schon gesagt habe. Hauptgründe sind Missbrauchserfahrungen in Familien und nicht, ob jemand türkischer Nationalbürger ist oder marokkanischer. Im Gegenteil, es gibt sogar auch, Entschuldigung, ich kann nichts dafür, auch Studien, die sagen, kommen zu dem Ergebnis, dass Jugendkriminalität unter ausländischen Jugendlichen sogar seltener sind als unter Deutschen, weil ausländische Jugendliche, vor allem arabische und türkische, seltener Alkohol trinken, und viele Straftaten stehen im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch. Ja, also die gibt es auch, die Studien. Wie gesagt, es ist kompliziert, und ich halte es gar nicht für so unbedingt wichtig, da so eine Aussage zu treffen, ob das jetzt so ist oder nicht.
Ja, herzlichen Dank auch für diese Erläuterungen. Wechseln wir vielleicht mal den Themenbereich. Letztes Jahr Bundestagswahl, und wir hatten in Sachsen ja immer mal wieder Berichte über Anschläge auf Politikerbüros, Büros von Parteien, von Abgeordneten. Wir hatten immer wieder im letzten Jahr im Rahmen der Bundestagswahlen gehört von Anschlägen auf beispielsweise Politikerbüros, Büros von Abgeordneten, bis hin auch zu tätlichen Übergriffen. Vor kurzem ist die sogenannte Gruppe Freital verurteilt worden. Haben wir in Sachsen ein größeres Problem politisch motivierter Gewalt als andere Bundesländer?
Das sollte man immer nicht so einfach sagen, aber in der Tat ist es so, wenn man die Zahlen anschaut, ist das so. Wir haben eine deutlich höhere statistische, sagen wir mal, Sichtbarkeit von Gewalttaten, von rechtsextrem motivierten Gewalttaten. Es gilt übrigens auch stärker als im Bundesgebiet für linksextrem motivierte Gewalttaten. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir weitaus häufiger auch gerade in Sachsen sogenannte Konfrontationsgewalt haben, also Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen. Allerdings gibt es auch, und das zeigt einen Beitrag in dem Band von dem Kollegen Mannewitz, sozusagen doch relativ verfestigte Milieus seit einigen Jahren, in denen sich dieses sozusagen deutlich angesiedelt hat und was eben dann auch gerade auf der Ebene der Handlungen sich niederschlägt. Vielleicht interessant ist es dabei, weil man ja relativ schnell dann hört, Sachsen ist ein ganz besonders groß Hochburg des Rechtsextremismus. Wir haben sehr breite Debatten darüber. Wenn wir in die Einstellungsebene schauen und das betrachten, ist es nicht so, dass in Sachsen das weiter verbreitet wäre, dass man was gegen Ausländer hat, dass man schlicht und ergreifend rechtsextremen Orientierungen zugeneigt ist. Aber man findet ein höheres Potenzial an Personen, die bereit sind, aggressiv zu werden und eben zu handeln. Und das ist, glaube ich, doch schon relativ deutlich zu sehen. Und das kommt in dem Buch auch relativ sicher heraus.
Und wie sieht es dann in dem Kontext mit dem Umgang mit dem Thema in der Öffentlichkeit und in den Medien aus? Ich sag mal, manchmal sind es ja auch so Dinge wie Grenzkriminalität seit der EU-Öffnung, also jetzt schon seit längerer Zeit, was aber immer wieder auch sehr negativ konnotiert diskutiert wird. Gibt es da übertriebene Ängste oder wird da halbwegs angemessen in der Öffentlichkeit sachlich über das Thema innere Sicherheit in Sachsen diskutiert?
Ja, also man muss immer vorsichtig sein, das wird dann ja gleich als Medienschelte ausgelegt, wenn man eine gewisse kritische Äußerung hat. Aber wir wissen natürlich aus verschiedensten Bereichen, dass Medienlogiken dazu geführt haben, dass bestimmte Phänomene sehr, sehr viel stärker und sehr, sehr viel leichter in Mediendarstellung geraten als andere. Und die Grundlogik geht auch dahin, dass Negativvorstellungen oder Negativbeispiele natürlich deutlich häufiger den Weg finden. Und das hat eine Wirkung. Wir können es an einem Beispiel halt relativ gut festmachen. Also ein Bereich ist ja, das wurde gerade auch angesprochen, zum Beispiel die Haltung zum Islam. Ich sagte gerade vorhin, wir haben 0,7 Muslime. Die Chance, dass man auf jemanden trifft, ist relativ gering. Allerdings ist es so, dass wir aus den Umfragen relativ gut wissen, dass eine klare Haltung und eben auch großteils eine klar negative Haltung vorherrscht. Gerade bei Personen, die mit noch niemandem zu tun hatten. Und das bedeutet also, mediale Darstellungen haben eine große Bedeutung. Und das ist natürlich auch, das ist in dem einen Interview mit dem Herrn von der Polizei relativ gut zu sehen, der sagt, wir müssen das rausgeben, aber wir wissen natürlich, wenn wir irgendwie mehrere Meldungen haben, dass in Leipzig was passiert ist, Wohnungseinbrüche und so, dann hat man das Gefühl, Sodom und Gomorra wäre ausgebrochen dort. In Wirklichkeit wurde prozentual gesehen, das kaum jemand bemerken, genau genommen. Und es ist letztendlich doch deutlich wichtig, ein bisschen Abstand zu gewinnen zu dem, was medial mitgeteilt wird. Nicht, dass man es unterschätzen sollte, aber man sollte auch etwas vorsichtig sein bei den Meldungen, die man bekommt. Und jeder von im Raum kennt das wahrscheinlich. Man kriegt seine Push-Meldung und ich habe bisher selten eine positive Nachricht gekriegt, sondern meistens eine negative, die da drauf war. Da kann man schon mal das Gefühl haben, dass die Welt schlecht ist.
Kann man das auch so interpretieren? Ich hatte ja eingangs gesagt, oder gesprochen von Ihren Kommentaren, Einschätzungen dieser Umfrage in der Sächsischen Zeitung. Wird die Wissenschaft, werden die Fachleute ausreichend gehört und wahrgenommen oder ist da Nachholbedarf?
Also als Wissenschaftler, wenn Sie einen Wissenschaftler fragen, kann man sagen, das ist natürlich auf jeden Fall Nachholbedarf. Ich wäre ja dumm, wenn ich was anderes sagen würde. Der Grundgedanke ist aber in der Tat, ich glaube, der Austausch zwischen Politik und Wissenschaft sollte etwas besser noch organisiert werden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil in der Politik natürlich sehr parteipolitisch häufig gedacht wird. Also man kommt dann und wird man zugeordnet, dann hört der andere nicht zu, weil der kommt ja von denen, der darf doch nicht recht haben. Hier ist sicherlich ein bisschen Ausbaubedarf. Auch die Kooperation mit Medien ist durchaus etwas, was noch ausgebaut werden kann. Und das ist jetzt auch so, da muss man beide Seiten, Wissenschaft wie auch Medien, mit einbeziehen. Da fehlt uns manchmal sozusagen die Kommunikationsform, wie wir miteinander umgehen und etwas transportieren und wie man etwas äußern muss. Denn mit einem 20-seitigen wissenschaftlichen Artikel kann ich niemanden bei der Presse beeindrucken, also höchstens beeindrucken, aber es kommt bestimmt nicht an, sondern da muss man sicherlich noch zulernen.
Ja, Sie haben eben die Politik erwähnt. Kommen wir vielleicht abschließend nochmal zu denjenigen, die ja eigentlich für das Thema innere Sicherheit zuständig sind. Das heißt Verwaltung, Polizei, Verfassungsschutzämter und natürlich auch Politiker. Gibt es dort Versäumnisse, gravierende Dinge, die fehllaufen, Defizite? Oder würden Sie sagen, im Großen und Ganzen tut man schon dort seine Arbeit? Wie bewerten Sie das?
Also seine Arbeit tut man schon, aber ich glaube, du wolltest noch.
Ja, also es gibt ja auch dieses Interview mit der Polizei in dem Buch, festgestellt, dass die Polizei zum Teil selbst sehr unzufrieden ist aufgrund des Stellenaufbaus, der dort in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ich glaube, das ist gerade wieder, werden wieder mehr Stellen geschaffen, aber das hat der Polizei doch sehr zu schaffen gemacht und die fühlt sich dort einfach auch hat den Eindruck, nicht genug Personal zu haben. Hinzu kommt, dass die Polizei halt auch einfach manchmal machtlos ist und auch zu Recht sagt, naja, so etwas wie zum Beispiel Drogenkriminalität, wir sind nur die, die da am Ende gerufen werden, wenn es eigentlich zu spät ist, aber wir können dieses massive Problem, vor allem auch in Sachsen, beispielsweise mit Crystal Meth und so, nicht in den Griff bekommen. Das ist eigentlich auch, kann gar nicht unsere Aufgabe sein. Da muss es halt andere Arenen geben der Prävention vor allem. Das ist halt auch ein Bereich, der für in den Gesundheitsbereich gehört. Weil die Polizei kann am Ende halt, ist, wenn die Polizei kommt, ist es eigentlich immer schon fast zu spät. Und da, denke ich mal, kann man einfach nicht genug machen, was diesen Bereich betrifft. Und wir haben in Ostdeutschland auch sehr große Probleme mit Alkoholismus. Ja, mehr noch, als das in Westdeutschland der Fall ist. Das sind so Bereiche, die gehören auch mit da rein, weil ja auch Kriminalität im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch besteht. Da gibt es halt, kann einfach noch viel mehr gemacht werden. Was noch viel mehr gemacht werden müssen, ist, dass man erkennt, dass dieses Thema innere Sicherheit eins ist, was nicht nur in einem Policy-Feld ist. Es geht nicht nur um Sicherheit und um Polizei und so weiter und so fort, sondern es ist auch, gehört auch in den Bereich der Bildung, es gehört in den Bereich der Gesundheit, die ich schon angesprochen habe. Und da muss es vielleicht mehr konzertierte Aktionen geben, wo sich Experten aus unterschiedlichen Politikbereichen zusammensetzen und sich Strategien für die Zukunft halt überlegen. Ein anderer Bereich, der gravierend ist, vor allem auch in Sachsen, auch wenn wir nicht ganz so viele Zahlen dafür haben, weil die Polizei sich nicht so gerne befragen lässt, ist, dass wir feststellen, dass es in Ostdeutschland vor allem auch in Sachsen auch ein Problem mit Rassismus bei der Polizei gibt. Der NSU-Skandal war zum Beispiel, ist ja auch ein Beispiel dafür. Und da wird noch viel zu wenig gemacht. Also in Großbritannien hat man schon vor 20 Jahren dieses Problem erkannt, dass es einfach so etwas gibt wie Racial Profiling und so weiter und so fort und dass die Polizei sich rassistisch verhalten hat. Und da hat man Programme eingeführt, dass Polizisten mit Migrationshintergrund oder auch farbige Polizisten, die studiert haben, eingesetzt werden und an verschiedenen Polizeistationen und dort die Polizei hinsichtlich rassistischer Einstellungsmuster, Verhaltensweisen und so weiter überprüfen und mit denen darüber reden, aber ohne akademische Arroganz, sondern auch so, dass diese Polizisten mitfahren auf der Streife und so weiter und sich das halt angucken, ohne irgendwie überheblich zu sein. Da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Die Polizei tut so, habe ich manchmal den Eindruck, als ob das nicht so das riesengroße Problem wäre, aber das ist auf jeden Fall definitiv auch ein Problem, was angegangen werden muss, wo ich noch ein großes Defizit sehe.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese doch relativ klare Defizitbeschreibung auch. Ich denke besonders auch beim Thema Drogen, Drogenmissbrauch und Kriminalität. Sie haben es angedeutet, ist die gesamte Gesellschaft gefordert. Es ist auch wichtig, dass die Sensibilität in der gesamten Gesellschaft vorhanden ist. Wollen wir hoffen, dass unser Buch mit dazu beiträgt, diese Sensibilität herzustellen, dass das Problem, die Problemlage, innere Sicherheit in der Bevölkerung bewusst ist und das vielleicht dann auch ein kleiner Beitrag sein kann, um die bestehenden Probleme zu bekämpfen. Wir hätten jetzt noch 2-3 Minuten Zeit. Wenn jemandem eine Frage auf der Seele brennt, laden wir herzlich dazu ein, diese zu stellen. Bitte sehr.
Ich wollte einfach fragen über die rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung insgesamt. Ich wollte einfach fragen, wenn man Näheres wissen will, wo kann man sich und wann in Südwestsachsen, also Zwickau und Plauen, das Territorium, wo kann ich mich darüber informieren?
Meinten Sie den Sachsen-Monitor? Ja, den, ja. Okay, der Sachsen-Monitor ist ja etwas, da ist die Landeszentrale, glaube ich, auch beteiligt, da können Sie ja noch was dazu sagen. Der Sachsen-Monitor ist eine Befragung, die seitens des Landes in Auftrag gegeben wird, wissenschaftlich betreut wird, ich kenne die Daten etwas. Wenn Sie Informationen haben wollen, gibt es eine entsprechende Homepage bei der Staatsregierung. Man muss hier ein bisschen suchen, gebe ich zu, wo dann auch diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Es ist sicherlich so, man müsste da noch ein bisschen mehr Auswertungen machen. Ich gebe zu, ich bin auch gerade selber da dabei, das zu tun, um genauer hineinzuschauen. Und in den nächsten, ich hoffe, dass in den nächsten, also innerhalb dieses Jahres etwas mehr kommt, als bislang vorhanden ist. Bislang sind ja allerdings Häufigkeiten und bestimmte Berichte vorhanden. Aber ich glaube, auch die Landeszentrale macht was, da kann Herr Relecke vielleicht noch dazu sagen.
Ja. Also es ist so, Sie können auf jeden Fall die Ergebnisse dieser Sachsen-Monitore online abrufen. Die kann man natürlich auch anderweitig zur Verfügung stellen. Ein gewisses Problem ist schon, nach Regionen gegliedert belastbare Aussagen zu bekommen. Das muss dann runtergerechnet werden oder man muss eben die detaillierten Umfrageergebnisse dann auswerten. Das ist etwas umständlicher. Ich denke mal, die wichtigsten Literatur- und Quellenhinweise sind im Buch auch mit enthalten. Ansonsten, wenn Sie sich dann nochmal an uns wenden oder Herr Pickel ist sicherlich auch immer bereit, im Zweifelsfalle mitzuvermitteln, dann müssen wir nochmal schauen, inwieweit da kriminalitätsstatistikmäßig das auch regional, also von Informationsmaterialien her, wir da was zur Verfügung stellen. Ja, meine lieben Damen und Herren, damit kommen wir zum Schluss dieser kleinen Buchvorstellung Innere Sicherheit in Sachsen. Ich darf jetzt auch abschließend noch Frau Witte-Hoffmann begrüßen, die den Band betreut hat in der Entstehung bis zur Umsetzung, die eben mit dazugestoßen ist. Herzlich willkommen. Sie alle darf ich herzlich einladen, sich entweder vorne ein Band mitzunehmen, aber auch zum Stand der Landeszentrale zu kommen, hier in dieser Halle Nummer D103. Ganz herzlichen Dank nochmal den beiden Herausgebern, die neben Caroline Dörner hier heute erschienen sind. Herr Pickel und Herr Jendell, danke für Ihre Mitwirkung und Ihnen allen noch schöne Messetage.
Danke Ihnen.
Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.